fahre dieses Jahr im Urlaub an die See.
Ich fahre lieber in die Berge. Letztes Jahr war ich in Südtirol.
Mhm. Ja, also, ich segle nämlich gerne, wissen Sie?
Ich kann mich am besten beim Bergsteigen erholen.
Den Kindern macht das auch Spaß.
Seit unsere Kinder aus dem Haus sind, können wir endlich machen, was wir wollen.
Ja, wir versuchen eigentlich möglichst etwas zu finden, das uns allen Spaß macht.
Einmal wollten wir eine Bergtour über mehrere Tage von Hütte zu Hütte machen. Anfangs waren die Kinder ganz begeistert von der Idee. Wir waren noch keine 2 Stunden unterwegs, da ging der Ärger schon los.
Ja, wenn die Kinder mal größer sind, wollen sie nicht mehr mit uns Urlaub machen. Daher genießen wir die gemeinsame Zeit, solange die Kinder noch klein sind.
Unsere Jüngste ist ja im letzten Jahr ausgezogen und der Große studiert gerade ein Semester im Ausland, in England, an einer sehr, sehr guten Universität.
Aha, ja. Also wir überlegen gerade, ob wir nächstes Jahr noch einen Freund von unserem Jüngsten mit in den Urlaub nehmen. Die beiden Großen können ja immer etwas zusammen unternehmen. Der Kleine kann da oft nicht mitmachen.
Da fällt mir ein, dass mein Bruder das mal gemacht hat. Die haben ein Kind mitgenommen, das von Anfang an Heimweh hatte. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Ach. Ja, also, wir wollen vielleicht nach Italien. Auf einen Campingplatz. Da bekommen die Kinder ein Zelt für sich allein.
Bei Italien fällt mir sofort die Toskana ein. Wandern in der Toskana. Ein unvergessliches Erlebnis.
Finden Sie, dass die beiden sich im Gespräch gut verstanden haben?
Also, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Solche Gespräche sind doch ganz normal. So sprechen wir doch dauernd miteinander.
Tja, leider muss ich Ihnen hier zustimmen. Aber wie würden Sie sich am Ende eines solchen Gespräches fühlen?
Wenn Sie mich so fragen, irgendwie eingegangen ist keiner auf den anderen. Jeder hat nur erzählt, was er wollte. Und richtig zugehört, naja, richtig zugehört hat ja anscheinend keiner dem anderen. Und wenn ich mir das so recht überlege, ich finde das ganz schön unbefriedigend.
Sehen Sie, das möchte ich Ihnen zeigen. Leider laufen ja viele Gespräche so, dass einer nicht genügend auf den anderen eingeht, ihm nicht richtig zuhört.
Aber warum ist das denn so wichtig?
Sie haben doch eben selbst gesagt, dass das angehörte Gespräch für Sie unbefriedigend verlaufen ist. Und nun stellen Sie sich einmal vor, Sie führen mit einem Menschen ein für Sie wichtiges Gespräch. Und der andere hört Ihnen nicht richtig zu dabei, sondern erzählt gleich, was ihm wichtig ist.
Ah ja, ich verstehe, was Sie meinen. Wir haben wohl alle verlernt, dem anderen Menschen richtig und genau zuzuhören.
Ja, ich glaube, Sie haben leider recht. Und deshalb wollen wir mit dieser Kassette die Wichtigkeit des Zuhörens deutlich machen und anhand einiger Übungen die Fähigkeit des richtigen Zuhörens verbessern helfen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich gerne ein paar allgemeine Dinge erklären. Wir kennen sicherlich alle die Situation, mit einem Problem zu einem Freund oder einer Freundin zu gehen und sofort eine scheinbar doch ganz einfache Lösung präsentiert zu bekommen. Im Regelfall ist uns diese aber auch schon selber eingefallen. Es ist in der Tat so, dass die meisten Menschen schon innerlich die verschiedensten Lösungen für ihre Probleme durchgespielt haben. Von einem Gespräch erwarten sich Menschen eher die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, die sie selbst schon vorgedacht haben, mit anderen zu diskutieren. Und zwar mit allen darin enthaltenen Vorbehalten, Ängsten, Vorteilen, Hoffnungen und so weiter. Menschen wollen durchaus Klarheit oder Sicherheit bezüglich ihrer Entscheidung. Erhalten sie stattdessen jedoch etwa einen Rat, einen zu schnellen Rat, einen Lösungsvorschlag oder gar eine Warnung, ziehen sich viele schnell wieder zurück. Denn was nützt es schließlich, wenn der andere das eigene Problem gelöst hat? Viele Ratsuchende reagieren auf solche Lösungsangebote sehr unterschiedlich. Die einen zeigen Widerstand. Auf alles, was an neuen Lösungsvorschlägen vom vermeintlichen Helfer angeführt wird, weist der Ratsuchende dann sofort ein Gegenargument. Andere bedanken sich ganz höflich und fragen in Zukunft nie wieder um Rat. Und wieder andere verfallen in eine passive und unselbstständige Haltung. Wenn wir also davon ausgehen, dass der Ratsuchende selber schon über sein Problem länger nachgedacht hat und sehr wohl in der Lage ist, selbst Lösungsansätze zu entwickeln, sollten Sie aktiv zuhören, um ihm wirkliche Hilfestellung zu bieten. Wir haben bisher eher von Problemen im privaten Bereich gesprochen, aber grundsätzlich lässt sich das Gleiche natürlich auch auf das Berufsleben übertragen. Wer von uns hat nicht auch schon die Situation erlebt, dass ein Kollege oder ein Vorgesetzter die gleichen falschen Gesprächstechniken eingesetzt hat? Sie haben ein schwieriges Problem mit einem Kunden. Und Ihr Kollege sagt:
Du brauchst doch bloß.
Oder:
Ich hatte auch mal so einen Kunden, der kam aus Dänemark. Na, ich kann dir nur sagen.
Oder:
Wenn der das nächste Mal anruft, leg doch einfach auf.
Ich denke, sehr hilfreich sind wohl alle drei Äußerungen des Kollegen nicht. Wir fühlen uns mit dem schwierigen Problem alleine gelassen. Und so richtig verstanden, was in uns vorgeht, so richtig verstanden fühlen wir uns ganz und gar nicht. Oder auch eine andere Situation kommt leider recht oft vor. Da kommt ein Mitarbeiter aus einer Besprechung mit seinem Chef. Und das Einzige, was der Mitarbeiter danach sagt, ist:
Ach je, er hat mir doch gar nicht richtig zugehört. Dabei ist es mir so wichtig gewesen.
Wir sehen also, sowohl im Privat- als auch im Berufsleben ist eine ganz wichtige, eine ganz zentrale Fähigkeit die des richtigen Zuhörens, des aktiven Zuhörens.
Warum nennen Sie das denn aktives Zuhören? Für mich ist Zuhören immer gleich Zuhören.
Nein, wir unterscheiden eine Form des passiven Zuhörens, bei der wir nur schweigend zur Kenntnis nehmen, was der Sender sagt. Dabei bleibt es völlig offen, wie der Empfänger die Informationen des Senders für sich entschlüsselt und versteht. Bei der zweiten Form des Zuhörens, die wir aktives Zuhören nennen wollen, ist es aber ganz anders. Hier geht es darum, dass der Empfänger erst sicherstellt, dass er das, was der Sender gesagt hat, auch so versteht, wie der es gemeint hat.
Das ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert. Was meinen Sie denn damit?
Hören Sie sich mal die beiden folgenden Gesprächsausschnitte an.
Die Auftragslage in unserer Firma sieht nicht gut aus. Und die Konkurrenz ist ziemlich stark.
Na, ich weiß gar nicht, was Sie haben. Es geht uns eben allen nicht gut.
Ja, aber wenn es so weitergeht, kommt es bei uns zu Entlassungen. Und ich bin wahrscheinlich als einer der Ersten dran, weil ich noch nicht so lange dabei bin.
Aber ich bitte Sie, so schlimm ist das doch auch nicht. Dann machen Sie doch erst einmal Urlaub. Sie bekommen doch sowieso eine gute Arbeitslosenunterstützung.
Aber darum geht es mir doch überhaupt nicht. Ich möchte meine Arbeit behalten. Und ich mache mir Sorgen, wie es weitergehen soll.
Ach, das brauchen Sie doch gar nicht. Sie sind noch so jung. Sie können doch einfach irgendetwas mit EDV machen. Da werden immer Leute gesucht.
Ich weiß nicht. Über so etwas habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Aber jetzt reicht's mir. Sie müssen sich schon selbst auch Gedanken machen, wie es mit Ihnen weitergeht.
Die Auftragslage in unserer Firma sieht nicht gut aus. Und die Konkurrenz ist ziemlich stark.
Sie machen sich Sorgen, wie es bei Ihnen weitergeht.
Ja. Und wenn es so weitergeht wie bisher, kommt es bestimmt auch zu Entlassungen. Und ich bin wahrscheinlich als einer der Ersten dran, weil ich noch nicht so lange dabei bin.
Und das macht Ihnen ziemliche Angst.
Na klar. Und das geht vielen anderen aus der Abteilung ganz genauso. Alle haben wir Angst. Und deswegen wird auch der Konkurrenzkampf unter den Kollegen immer größer.
Das belastet Sie?
Genau. Ich finde das furchtbar. Ich habe mich doch bisher mit meinen Kollegen gut verstanden. Und jetzt ertappe ich mich dabei, wie ich nur noch auf meinen eigenen Vorteil achte. So kenne ich mich gar nicht. Also, das hätte ich früher nie gemacht.
Und darüber schämen Sie sich ein wenig?
Ja. Ich kann so nicht weitermachen. Ich muss einen anderen Weg finden.
Wie fanden Sie die beiden Gespräche?
In dem zweiten Gespräch hätte ich mich viel wohler gefühlt. Ich denke, die haben sich viel besser verstanden als im ersten. Aber genau sagen, woran es eigentlich liegt, dass ich das erste Gespräch schlecht und das zweite als gut und angenehmer empfunden habe, genau sagen kann ich das eigentlich nicht. Aber irgendetwas war anders.
Ich freue mich, dass Sie gemerkt haben, dass der Zuhörer in jedem Gespräch anders mit dem Sender umgegangen ist. Was der Zuhörer konkret in beiden Fällen anders gemacht hat, genau das ist es, was ich Ihnen im Folgenden erklären möchte. Und nicht nur erklären. Wir werden auch einige Beispiele selber machen, um die wichtige Kompetenz des aktiven Zuhörens ein wenig zu üben. Zuerst einmal möchte ich Ihnen einige Basisinformationen zum aktiven Zuhören vermitteln. Aktives Zuhören ist eine Methode, die auf der Theorie der nicht direktiven Gesprächsführung des amerikanischen Psychologen Carl Rogers basiert. Es geht hierbei darum, keine Versuche einer Diagnose, Interpretation oder Überredung zu unternehmen, sondern Ziel ist es vielmehr, eine Gesprächsatmosphäre von Einfühlung und Verständnis herzustellen und aufrechtzuerhalten. Der Gesprächspartner wird dadurch in die Lage versetzt, seine eigenen Möglichkeiten zur Lösung seiner Probleme zu mobilisieren. Über die Methode des aktiven Zuhörens erreichen Sie, den Partner zu öffnen und ihn dazu zu bewegen, über das zu sprechen, was ihn wirklich interessiert und bewegt. Das Ziel des aktiven Zuhörens ist eine Hilfestellung zur persönlichen Entwicklung, zum Aufbau von guten zwischenmenschlichen Beziehungen, zur Entwicklung von Vertrauen und offener, ehrlicher Kommunikation. Die Methode des aktiven Zuhörens funktioniert weniger über die Verstandesebene, sondern viel stärker über die Gefühlsebene. Die Methode vermittelt einen Zugang zu Gefühlen. Und wer nicht grundsätzlich bereit ist, auch über Gefühle zu sprechen, wird diese Methode nur schwer erlernen können. Bevor nun einzelne Techniken des aktiven Zuhörens genauer beschrieben werden, wollen wir noch eine grundsätzliche Unterscheidung vornehmen. Wir wollen nämlich zwischen zwei Gesprächsstilen unterscheiden. Der eine Stil fördert Gespräche, bringt sie voran, engt nicht ein. Wir wollen ihn deshalb Gesprächsförderer nennen und später werden wir noch genauer auf ihn eingehen. Der andere Stil behindert Gespräche, führt in Sackgassen oder Einbahnstraßen. Kurzum, er stört Gespräche. Deshalb wollen wir ihn Gesprächsstörer nennen. Wenn Sie übrigens Interesse haben, sich noch intensiver mit diesen Gesprächsstilen zu beschäftigen, dann empfehle ich Ihnen sehr interessante und lesenswerte Bücher eines bekannten amerikanischen Psychologen namens Thomas Gordon. Er hat bereits in den 70er Jahren sowohl für den beruflichen als auch den privaten Bereich sehr konstruktive Anregungen für eine gute, erfolgreiche Gesprächsführung veröffentlicht. Doch zurück zu unseren beiden Stilen. Zuerst einmal wollen wir uns intensiver mit dem zuletzt genannten Gesprächsstil, dem Störer, beschäftigen. Wir wollen Ihnen nun einige typische Gesprächsstörer erläutern. Gesprächsstörer verhindern, dass ein vernünftiges Gespräch aufkommt oder sie bewirken, dass das Gespräch nicht so verläuft, wie der Gesprächspartner dies eigentlich wollte. Diese Gesprächsstörer sind uns leider allen geläufig, da sie im Alltag sehr häufig auftreten. Zunächst einmal wollen wir die 6 wichtigsten und häufigsten Gesprächsstörer vorstellen und dann auf jeden einzelnen besonders eingehen.
Erstens, über sich selbst reden. Zweitens, Sachfragen stellen. Drittens, kritisieren. Viertens, Lösungen liefern. Fünftens, herunterspielen. Sechstens, interpretieren.
Bevor wir nun auf den ersten Gesprächsstörer genauer eingehen, noch eine allgemeine Bemerkung. Jeder der 6 Gesprächsstörer ist nicht grundsätzlich immer falsch. Es gibt nämlich durchaus Situationen, in denen müssen Sie über sich selbst reden oder Sachfragen stellen oder Lösungen liefern. Das heißt, ein bestimmtes Gesprächsverhalten ist niemals grundsätzlich richtig oder grundsätzlich falsch. Es hängt eben sehr von der jeweiligen Situation, von spezifischen Bedingungen des Gesprächspartners, von den besonderen Zielen und so weiter ab. Aber in vielen Situationen, in denen es zuerst einmal darauf ankommt, den anderen richtig zu verstehen, Missverständnisse zu verringern, in solchen Situationen sollten Gesprächsstörer möglichst vermieden werden. Denn sie haben sich in der Vergangenheit immer wieder als äußerst hinderlich erwiesen. Nun der erste Gesprächsstörer. Über sich selbst reden.
Ich fahre dieses Jahr im Urlaub an die See.
Ich fahre lieber in die Berge. Letztes Jahr war ich in Südtirol.
Ja, also ich segle nämlich gerne, wissen Sie?
Ich kann mich am besten beim Bergsteigen erholen.
Den Kindern macht das auch Spaß.
Seit unsere Kinder aus dem Haus sind, können wir endlich machen, was wir wollen.
Ja, wir versuchen eigentlich möglichst etwas zu finden, das uns allen Spaß macht.
Einmal wollten wir eine Bergtour über mehrere Tage von Hütte zu Hütte machen. Anfangs waren die Kinder ganz begeistert von der Idee. Wir waren noch keine 2 Stunden unterwegs, da ging der Ärger schon los.
Ja, wenn die Kinder mal größer sind, wollen sie nicht mehr mit uns Urlaub machen. Daher genießen wir die gemeinsame Zeit, solange die Kinder noch klein sind.
Unsere Jüngste ist ja im letzten Jahr ausgezogen und der Große studiert gerade ein Semester im Ausland, in England, an einer sehr, sehr guten Universität.
Aha, ja. Also wir überlegen gerade, ob wir nächstes Jahr noch einen Freund von unserem Jüngsten mit in den Urlaub nehmen. Die beiden Großen können ja immer etwas zusammen unternehmen. Der Kleine kann da oft nicht mitmachen.
Da fällt mir ein, dass mein Bruder das mal gemacht hat. Die haben ein Kind mitgenommen, das von Anfang an Heimweh hatte. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Ach. Ja, also wir wollen vielleicht nach Italien. Auf einen Campingplatz. Da bekommen die Kinder ein Zelt für sich allein.
Bei Italien fällt mir sofort die Toskana ein. Wandern in der Toskana. Ein unvergessliches Erlebnis.
Der häufigste Gesprächsstörer ist das über sich selbst reden. Herr A. berichtet etwas von sich selbst und als Antwort erhält er eine Erfahrung zu diesem Thema von Herrn B. mitgeteilt. Dieser hat nur auf ein Stichwort gewartet, um sich selbst einzubringen, um etwas von sich zu erzählen. Das hat mit Zuhören nichts zu tun. Herr A. wird sich wahrscheinlich eher zurückziehen, sich nicht weiter öffnen. Ich glaube, er fühlt sich bestimmt nicht wohl bei diesem Gespräch. Typische Redewendungen zum Gesprächsstörer über sich selbst reden sind:
Zu diesem Thema fällt mir ein, oder? Das ist mir auch schon so gegangen. Oder? Ja, ja, ich kenne diese Situation. Oder? Also, da sage ich dann immer, oder? Genau, genau, als ich doch neulich...
Bevor wir zum nächsten Gesprächsstörer kommen, hören Sie ein paar Takte Musik, um das eben Gehörte ein wenig verarbeiten zu können. Zweiter Gesprächsstörer. Sachfragen stellen.
Ich habe Ärger mit meinem Chef.
Wo arbeiten Sie denn?
Bei einer Versicherung.
Ach, das ist ja interessant. Ich überlege mir nämlich gerade, ob ich eine Lebensversicherung abschließen sollte. Können Sie mir da eine empfehlen?
Es tut mir leid, aber wir versichern ausschließlich Firmen.
Das ist ja schade. Aber Sie haben doch sicher Kontakte zu anderen Versicherungen. An wen soll ich mich da wenden?
Es tut mir leid, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen.
Herr B. fragt zu früh nach ganz bestimmten Details der Schilderung seines Gegenübers. Er lenkt damit das Gespräch in eine Richtung, die für ihn selbst interessant ist, nicht unbedingt für Herrn A. Damit ist zwar die Wissensbefriedigung von Herrn B. gesichert, aber Herr A. hat immer weniger die Möglichkeit, an den eigentlichen Kern seines Problems zu gelangen. Das Gespräch begann mit dem Satz: Ich habe Ärger mit meinem Chef, und endete ganz woanders. Durch zu frühe Sachfragen ist das Gespräch in eine ganz andere Richtung gelenkt worden, als Herr A. wahrscheinlich wollte. Typische Redewendungen zum Gesprächsstörer Sachfragen stellen sind:
Was ist danach passiert? Oder: Was hat Ihr Mann dazu gesagt? Oder: Wo ist das geschehen? Oder: Was kostet sowas denn? Oder: Wie oft hat er das denn gesagt?
Wir wollen hier noch einmal wiederholen, was wir schon einmal gesagt haben. Natürlich gibt es eine Vielzahl von Situationen, in denen es absolut richtig und vernünftig ist, konkrete Sachfragen zu stellen. Aber es gibt eben auch solche Situationen, in denen man abwarten sollte, den anderen sich entfalten lassen und nicht durch zu frühes Nachfragen das Gespräch in eine vielleicht falsche Richtung lenken sollte. Dritter Gesprächsstörer. Kritisieren.
Ich glaube, ich werde mir ein Auto kaufen.
Aber das ist doch viel zu teuer.
Na, dann werde ich eben in den Semesterferien einfach arbeiten gehen.
Also nein, in der Zeit sollten Sie besser lernen.
Also im Vergleich zu anderen bin ich bereits ganz schön weit in meinem Studium.
Na, Sie sind gut. Sie werden immer jemanden finden, der noch länger braucht.
Aber wissen Sie, ich möchte nachts nicht mehr auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sein.
Sie müssen ja nachts auch nicht mehr alleine unterwegs sein.
Hinter diesem Gesprächsstörer steht der versteckte Vorwurf: Warum haben Sie sich nicht so verhalten, wie ich es von Ihnen erwarte? In der Folge kommt es entweder zu Rechtfertigungen oder zu Gegenangriffen von Herrn A. Bei diesem Vorwurfs-Rechtfertigungs-Vorwurfs-Rechtfertigungskreislauf tritt das eigentliche Problem relativ schnell in den Hintergrund. Typische Redewendungen zum Gesprächsstörer kritisieren sind:
Wie konnten Sie das nur zulassen? Oder: Das haben Sie nicht gut gemacht. Oder: Das macht man nicht. Oder: Das ist ja blöd.
Vierte Gesprächsstörer. Lösung liefern.
In unserer Abteilung wird auf EDV umgestellt. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Alter noch schaffe.
Belegen Sie doch einen Computerkurs.
Ja, aber dort sind lauter jüngere Kollegen. Die tun sich da viel leichter.
Belegen Sie doch einfach einen Kurs an der Volkshochschule. Da kennt Sie niemand.
Mir sind Computer einfach nicht geheuer.
Stellen Sie sich vor, dass der Computer viel dümmer ist als Sie. Er kann immer nur das machen, was Sie ihm eingeben. Dann fällt es Ihnen leichter, an einem Computer zu arbeiten.
Naja, das sagt mein Kollege auch immer.
Sie müssen einfach eine positive Einstellung entwickeln. Schließlich wird Ihnen der Computer eine Menge Arbeit abnehmen. Dann sehen Sie ihn nicht mehr so negativ.
Ich habe aber keine positive Einstellung.
Auch dieser Gesprächsstörer wird häufig angewendet. Für viele Situationen haben die meisten Menschen sofort eine Lösung parat. Schließlich kennen sie sich aus bei solchen Situationen, beziehungsweise haben diese auch schon erlebt. Herr A. hat dabei kaum noch die Chance zu berichten, dass die Situation möglicherweise doch etwas anders gelagert ist. Gespräche laufen dann oft so ab, dass Herr A. jeden Lösungsvorschlag von Herrn B. mit einem "Ja, aber" quittiert. Das liegt oft daran, dass es eben nicht eine eigene Lösung von Herrn A. ist. Typische Redewendungen zum Gesprächsstörer Lösung liefern sind:
An Ihrer Stelle würde ich, oder versuchen Sie es doch mal mit, oder in solchen Situationen bewährt sich, oder am besten machen Sie.
Fünfter Gesprächsstörer, herunterspielen.
Ich habe Angst vor der Prüfung.
Ach was, die ist doch überhaupt nicht so schwer.
Aber es fallen doch immer wieder einige durch.
Ach was, du schaffst das schon.
Ich habe aber doch Bedenken.
Selbst der Dieter hat es geschafft und der ist wirklich nicht der Intelligenteste.
Ja, der kann aber gut reden und darauf kommt es schließlich an bei mündlichen Prüfungen.
Ach nicht doch, gut reden können ist nicht alles.
Dieser Gesprächsstörer wird besonders bei negativen Gefühlen verwendet. Das liegt häufig daran, dass viele Menschen mit negativen Gefühlen nur schlecht umgehen können. Sie versuchen daher, die Situation zu entschärfen, indem sie die negativen Gefühle herunterspielen. Eigentlich meinen sie es ja gut mit ihrem Gegenüber. Aber dieser fühlt sich oftmals nicht ernst genommen oder nicht verstanden. Typische Redewendungen zum Gesprächsstörer herunterspielen sind:
Nehmen Sie es doch nicht so tragisch. Oder: Es gibt Schlimmeres. Oder: Morgen ist auch noch ein Tag. Oder: Das wird schon wieder. Oder: Na, so schlimm wird es schon nicht sein.
Sechster Gesprächsstörer. Interpretieren.
Ich habe Probleme mit einem Mitarbeiter. Gestern wollte ich mit ihm ein Gespräch führen, aber er ist mir ausgewichen.
Er vertraut Ihnen wohl nicht.
Er hat mir aber früher auch immer erzählt, was los ist.
Dann müssen Sie ihn irgendwie vor den Kopf gestoßen haben.
Weiß ich nicht. Ich war im Urlaub. Erst seit dieser Zeit reagiert er so.
Vielleicht hat er ja was zu verbergen.
So ein Blödsinn.
Aha, ich habe wohl einen Volltreffer gelandet.
Bei diesem Gesprächsstörer werden bestimmte Dinge in die Gesprächsinhalte hineininterpretiert, die möglicherweise gar nicht zutreffen. Im Verlauf des Gesprächs ist Herr B. dann oft daran interessiert zu beweisen, dass die Ursachen, die er für ein vorliegendes Problem sieht, doch die richtigen sind. Herr A. ist bemüht zu beweisen, dass dem nicht so ist. Über die wahren Gefühle wird dabei schon lange nicht mehr gesprochen. Es geht also nicht mehr um das eigentliche Problem und die damit verbundenen Gefühle, sondern nur noch darum, wer Recht hat. Typische Redewendungen zum Gesprächsstörer interpretieren sind:
Das kommt davon, wenn man... Oder... Das hat bestimmt damit zu tun, dass Sie... Oder... Na, wenn Sie das auch so gemacht haben, dann ist ja auch klar, dass...
Das war aber eine ganze Menge, was Sie mir jetzt erklärt haben. Wissen Sie, ich würde das am liebsten selbst einmal üben.
Schönen Dank, dass Sie mir helfen. Genau das wollte ich Ihnen nämlich gerade vorschlagen. Wir werden jetzt Folgendes machen. Sie hören im Anschluss mehrere Gesprächssequenzen. Dabei sagt jemand etwas und der Zuhörer antwortet mit einem Gesprächsstörer. Ich biete Ihnen dann drei verschiedene Störer an und Sie entscheiden, welcher Gesprächsstörer es wirklich gewesen ist. Wir machen mal ein Beispiel.
Ich habe heute genau den Anzug gefunden, den ich schon ewig gesucht habe.
Und was hat der gekostet?
So, welchen der drei folgenden Störer hat Herr B. benutzt? Über sich selbst reden, Sachfragen stellen, herunterspielen.
Sachfragen stellen.
Genau richtig. Nach dem gleichen Schema können Sie jetzt noch 8 Übungen selber machen, um zu sehen, ob Sie die richtigen Gesprächsstörer erkennen. Sie bekommen einen kurzen Text, der andere sagt etwas darauf, und Sie bekommen 3 Gesprächsstörer zur Auswahl. Eine Antwort ist immer die richtige. Nächstes Beispiel.
Das ist eine neue Situation für mich.
Da müssen wir alle mal durch.
Welchen der 3 folgenden Störer hat Herr B. diesmal benutzt? Lösungen liefern, kritisieren, herunterspielen.
Herunterspielen.
Richtig. Zweites Beispiel.
Die Situation vorhin war irgendwie nicht so gut.
Da haben Sie sicher was geleistet.
Welchen der 3 Störer hat Herr B. eingesetzt? Kritisieren? Sachfragen stellen? Über sich selbst reden?
Kritisieren.
Richtig. Drittes Beispiel.
Der Chef übergeht mich ständig.
Sag ihm das doch mal.
Welchen Störer hat Herr B. diesmal benutzt? Herunterspielen? Über sich selbst reden, Lösungen liefern.
Lösungen liefern.
Richtig. Viertes Beispiel.
Der Chef geht mir heute aber wirklich auf die Nerven.
Das geht mir genauso. Ich kannte mal einen Chef, der...
Welchen der Störer hat Herr B. benutzt? Über sich selbst reden, Lösungen liefern, interpretieren.
Über sich selbst reden.
Richtig. Fünftes Beispiel.
Das wächst mir alles über den Kopf.
Das ist doch alles nur halb so schlimm.
Welchen Störer hat Herr B. benutzt? Herunterspielen? Sachfragen stellen? Kritisieren?
Herunterspielen.
Richtig. Sechstes Beispiel.
Das neue Computersystem macht mir ganz schön zu schaffen.
Ich finde das total super. Gerade das neue Textverarbeitungssystem bietet mir tolle Möglichkeiten.
Welchen der 3 folgenden Störer hat Herr B. benutzt? Kritisieren, über sich selbst reden, herunterspielen.
Über sich selbst reden.
Richtig. Siebentes Beispiel.
Den Schuh habe ich vor einer Woche gekauft und jetzt ist die Spitze kaputt.
Das liegt daran, dass Sie mit den Spitzen an den Randstein anstoßen.
Welchen Störer hat Herr B. benutzt? Über sich selbst reden, Sachfragen stellen, interpretieren.
Interpretieren.
Richtig. Letztes Beispiel.
Meine Frau ist in letzter Zeit so anders.
Macht euch doch mal einen schönen Abend. Bei einem Gläschen Wein wird das schon wieder.
Welchen Störer hat Herr B. benutzt? Lösungen liefern? Herunterspielen? Kritisieren?
Herunterspielen.
Richtig, sehr gut.
Sie haben mir jetzt die ganze Zeit erzählt, wie man Gespräche stören und kaputt machen kann. Aber was muss ich denn eigentlich tun, damit ich das aktive Zuhören lernen kann?
Sie haben recht. Bisher haben wir nur über Störer gesprochen. Auf der zweiten Seite der Kassette wollen wir uns mit den Gesprächsförderern beschäftigen. Wir haben uns bisher sehr intensiv mit den Gesprächsstörern beschäftigt. Aber ich wollte damit Ihre Aufmerksamkeit wecken, um Sie für die Zukunft mehr zu sensibilisieren. Fragen wir uns jetzt, welche Techniken sind es denn, die wir beim aktiven Zuhören einsetzen können? Es sind die sogenannten Gesprächsförderer. Sie sollen den Gesprächspartner dazu bewegen, weiterzusprechen und sich zu öffnen. Das bedeutet als erstes, dass er nicht unterbrochen werden darf. Denn das hätte nämlich zur Folge, dass er sich nicht weiter öffnet. Erst wenn er von selbst aufhört zu reden, ist es wichtig zu signalisieren, dass ihm interessiert zugehört wird und er weiterreden soll.
Das ist mir noch sehr allgemein. Was heißt das denn ganz konkret? Was sind das denn für Techniken, die einen Menschen zum Weiterreden veranlassen können?
Nun, es sind in erster Linie drei Techniken. Erstens, die sogenannten Aufmerksamkeitsreaktionen. Zweitens, das Paraphrasieren. Und drittens, Statements formulieren. Auf alle drei Techniken wollen wir jetzt näher eingehen.
Was meinen Sie denn mit Aufmerksamkeitsreaktionen?
Nun, Aufmerksamkeitsreaktionen sind vor allem sprachfreie oder nonverbale Antworten des Gesprächspartners. Zum Beispiel Kopfnicken, Lächeln, aber auch kurze sprachliche Äußerungen. Dadurch wird der Sender ermuntert, weiterzureden. Er fühlt sich verstanden.
Das verstehe ich immer noch nicht. Haben Sie nicht einmal ein Beispiel dafür?
Sie werden gleich sehen, was ich meine. Machen Sie aber folgenden Versuch. Ihr Freund erzählt Ihnen eine interessante und erfreuliche Geschichte aus seinem letzten Urlaub. Und Sie hören ihm zu, mit starrem Gesicht, ohne eine Miene zu verziehen. Sie machen gar nichts. Dann werden Sie sehr schnell die Enttäuschung des Freundes spüren und gesagt bekommen:
Es interessiert dich ja gar nicht, was ich erzähle.
Wie kommt das? Obwohl Sie durchaus interessiert zugehört haben, haben Sie Ihrem Gesprächspartner keinerlei Signal vermittelt, dass es Sie wirklich interessiert. Ihr Gegenüber wartet aber auf diese Signale, um bestätigt zu bekommen, dass es Sie interessiert, was er erzählt.
Stimmt, stimmt. Jetzt, wo Sie das sagen, kann ich mir das gut vorstellen. Aber was muss ich denn nun tun, damit mein Gegenüber das Gefühl hat, ich höre ihm richtig zu?
Oh, es gibt da eine Reihe von Möglichkeiten. Drei typische Aufmerksamkeitsreaktionen werden immer wieder eingesetzt. Zum einen kurze sprachliche Bestätigungen, wie zum Beispiel ja oder hm oder aha und so weiter. Zum anderen lächeln oder auch mit dem Kopf nicken. Sie können natürlich auch alle drei miteinander kombinieren. Die meisten Menschen machen so etwas fast automatisch und sind sich dessen nicht mehr bewusst. Vielleicht achten Sie mal bei Ihren nächsten Gesprächen auf diese Reaktionen der anderen. Sie werden bestimmt feststellen, dass es Ihnen gut tut.
Na gut, ich glaube, das habe ich verstanden. Und was ist jetzt mit den anderen beiden Dingen? Ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Sie meinen das Paraphrasieren und die Statements bilden. Langsam, langsam. Dazu will ich jetzt kommen. Das Wort Paraphrasieren kommt aus dem Griechischen und bedeutet in diesem Zusammenhang umschreiben. Beim Paraphrasieren wird das Gesagte des Gesprächspartners in eigene Worte gefasst und wiederholt. Aber nicht alles, sondern nur die sinntragenden Elemente. Damit wird dem Gesprächspartner signalisiert, dass das, was er gesagt hat, auch von mir verstanden wurde. Der Gesprächspartner kann dann mit seiner Schilderung fortfahren. Er bestimmt damit selbst, welche Richtung er einschlagen will. So kann er zum Kern seines Anliegens vordringen. Wichtig ist beim Paraphrasieren, dass inhaltlich genau das zurückgemeldet wird, was gesagt wurde. Der Umfang darf sich unterscheiden. Es darf also eine zusammenfassende Wiederholung des Gesagten gemacht werden. Wenn der Inhalt beim Paraphrasieren dennoch falsch wiedergegeben wird, hat der Gesprächspartner sofort die Möglichkeit, dies zu korrigieren. Durch Paraphrasieren kann dann in einem zweiten Anlauf das Gesagte in eigenen Worten wiederholt werden. Das erspart eine Menge Missverständnisse.
Haben Sie dafür mal ein Beispiel?
Aber ja, hören Sie mal zu.
In letzter Zeit bin ich total schlapp. Nichts macht mir mehr Spaß. Jedes Mal, wenn ich einen Arbeitsauftrag bekomme, dann würde ich am liebsten nach Hause gehen.
Sie gehen in letzter Zeit häufiger nach Hause, weil Ihnen nichts mehr Spaß macht.
Nein, das meinte ich nicht. Ich wollte sagen, dass ich die Arbeit ungern mache. Ich würde gerne nach Hause gehen, aber ich tue es nicht.
Gut, das habe ich jetzt verstanden.
Fein. Nochmal zurück zum Paraphrasieren. Beim Paraphrasieren dürfen vom Zuhörer aber keine neuen Stichworte eingebracht werden. Sonst besteht nämlich die Gefahr, dass der Gesprächspartner über Dinge redet, die er eigentlich gar nicht erzählen wollte. Er würde dabei möglicherweise immer weiter wegkommen von seinem ursprünglichen Anliegen und verschließt sich wieder innerlich.
Was muss denn beim Paraphrasieren beachtet werden?
Der Inhalt einer Aussage darf sich nicht verändern. Der Umfang einer Aussage darf sich verändern. Jedes überflüssige Wort sollte vermieden werden und vor allem die sinntragenden Elemente sollen mit anderen Worten zurückgespiegelt werden.
Das finde ich aber ganz schön kompliziert. Haben Sie nicht, genau wie vorhin, ein Beispiel für mich?
Aber ja.
Bei uns geht alles drunter und drüber. Ein Mitarbeiter ist in Urlaub, zwei sind krank und eine Mitarbeiterin ist in Mutterschaftsurlaub. Ständig kommen Beschwerden. Ich weiß nicht, was ich als erstes erledigen soll. Es bleibt einfach zu viel liegen.
Es fehlen so viele Mitarbeiter, dass Sie mit der anfallenden Arbeit nicht nachkommen können.
Ja, und dann kommt der Chef und legt immer noch mehr Akten auf meinen Schreibtisch.
Es kommen immer mehr Aufgaben für Sie hinzu.
Ja, genau. Aber mehr als arbeiten kann ich nicht. Mein Chef sieht das jedoch ganz anders. Gestern meinte er, das könnte doch alles nicht so lange dauern.
Ihr Chef ist der Ansicht, dass Sie für Ihre Arbeit zu viel Zeit brauchen.
Ja, und das macht mich wütend. Es ist unfair von ihm. Die Arbeit dauert wirklich lange. Das liegt aber nur daran, dass mein Chef selbst eine so uneffektive Arbeitsweise hat. Und ich soll es genauso machen wie er. Also ich habe da eine viel bessere Lösung. Das Problem ist nur, dass ich noch in der Probezeit bin. Sonst hätte ich ihm das schon längst gesagt. Aber wenn ich nicht übernommen werde, nützt mir das gar nichts.
Einerseits würden Sie Ihrem Chef gerne erklären, wie die Arbeit schneller erledigt werden könnte. Und andererseits glauben Sie, dass Ihr Arbeitsplatz dann in Gefahr ist.
Ja. Ich war vor dieser Arbeitsstelle über ein Jahr ohne Arbeit. Also, das möchte ich nicht wieder erleben.
Sie möchten nie wieder arbeitslos sein?
Ja, so ist es. Jetzt habe ich zwar Arbeit, aber mein Chef ist nicht so ganz zufrieden. Vielleicht übernehmen Sie mich nicht. Ich könnte die Stelle verlieren.
Sie denken, dass Ihr Chef Ihre Arbeit nicht gut findet und deshalb Ihre Arbeit verlieren könnten?
Ja.
Das Beispiel finde ich ja ganz schön und gut. Aber Herr B. sagt doch fast immer nur das Gleiche, was Herr A. gerade vorher gesagt hat. Was hat denn das mit aktivem Zuhören zu tun?
Sehr gut. Sie haben gerade einen wichtigen Grundsatz beim aktiven Zuhören selbst genannt. Nämlich, dass der Zuhörer mit seinen eigenen Worten die sinntragenden Elemente des Senders zusammenfasst. Das klingt vielleicht für Ihre Ohren noch etwas ungewohnt, aber je häufiger Sie das selbst praktizieren, desto eher werden Ihnen Ihre Gesprächspartner zeigen, dass Sie sich verstanden fühlen und Ihnen dankbar sein. Damit wir uns richtig verstehen, das gesprächsunterstützende Paraphrasieren löst uns keine Probleme, nein, das nicht. Aber es hilft uns, den anderen besser und genauer zu verstehen und damit eine Basis für Problemlösungen zu schaffen. Es kann übrigens immer wieder vorkommen, dass man wegen grundsätzlich unterschiedlicher Positionen unverrichteter Dinge auseinandergehen muss. Aber ein großer Vorteil besteht darin, dass man die Position des Gesprächspartners präziser kennengelernt hat. Und vielleicht lässt sich dann in einem nächsten Gespräch ein Lösungsansatz finden. Nur eins ist doch völlig klar. Wenn zwei Gesprächspartner über unterschiedliche Dinge reden, in dem Glauben, der andere würde ihn ja schon verstehen, dann sind diese beiden meilenweit von einer gemeinsamen Lösung entfernt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, meinen Sie damit, dass das gegenseitige, unmissverständliche Verstehen ein erster Schritt, aber eben nur ein erster Schritt in eine positive Richtung ist?
Haben Sie gemerkt, was Sie gerade gemacht haben?
Nein, was meinen Sie denn damit?
Sie haben das, was ich gerade gesagt habe, paraphrasiert und mir damit zu verstehen gegeben, dass meine Botschaft ganz genau angekommen ist.
Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Mhm. Aber jetzt, wo Sie das so sagen, stimmt es. Und es ist mir gar nicht schwer gefallen. Können wir denn zum Paraphrasieren auch wieder ein paar Übungen machen?
Aber ja, nur läuft die Übung diesmal etwas anders. Ich werde Ihnen einige kurze Sätze anbieten. Dann gibt es ein paar Sekunden Pause. Und in dieser Zeit sollen Sie, der Zuhörer, versuchen, eine Paraphrasierung zu finden. Ich werde Ihnen dann zwei mögliche Paraphrasen als Lösungsangebote anbieten. Und Sie vergleichen, ob Ihre Antwort in die gleichen Richtungen lief. Übrigens, bevor ich mit der Übung anfange, noch ein paar typische Redewendungen beim Paraphrasieren. Sie sind der Meinung, dass... Sie denken das, Sie glauben das, einerseits glauben Sie das, andererseits sehen Sie die Gefahr, das. So, und nun zu den Übungen. Erstes Beispiel.
Ich habe gerade einen neuen Job angeboten bekommen. Ich hätte da gute Chancen, nach oben zu kommen.
Eine Paraphrasierung könnte lauten... Sie haben eine neue Stelle mit Aufstiegschancen angeboten bekommen. Oder? Man hat Ihnen ein neues Tätigkeitsfeld angeboten und Sie sehen gute Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Zweites Beispiel.
Ich habe einen neuen Vorgesetzten bekommen. Das ist so ein ganz Schlauer. Der ist einmal durch die Abteilung gegangen und dann hat er erklärt, was wir alles falsch gemacht haben und wie das in Zukunft auszusehen hat.
Eine Paraphrasierung könnte lauten, Ihr neuer Vorgesetzter versucht, die Arbeit in Ihrer Abteilung umzustrukturieren. Oder Ihr Vorgesetzter ist der Meinung, dass in Ihrer Abteilung bisher einiges falsch gelaufen ist. Drittes Beispiel.
Wir haben eine neue Kollegin. So ein junges Ding. Die wickelt den Chef dermaßen ein. Also, da fällt mir nichts mehr ein. Ich bin hier seit 20 Jahren. Und plötzlich bin ich nichts mehr wert.
Eine Paraphrasierung könnte lauten, Ihr Chef hört jetzt mehr auf Ihre Kollegin als auf Sie. Oder? Die junge Kollegin hat einen so starken Einfluss auf ihren Chef, dass ihre Meinung nicht mehr so wichtig ist. Viertes Beispiel.
Ich habe endlich einen festen Arbeitsplatz angeboten bekommen. Nachdem ich fast ein Jahr arbeitslos war nach dem Studium. Aber der Bereich, in dem ich arbeiten würde, ist nicht hundertprozentig der, den ich mir vorstelle.
Eine Paraphrasierung könnte lauten, Sie haben einen Arbeitsplatz angeboten bekommen, der nicht ganz Ihren Vorstellungen entspricht. Oder? Sie waren bald ein Jahr arbeitslos, aber der feste Job, den man Ihnen jetzt angeboten hat, ist nicht genau das, was Sie sich vorstellen. Fünftes Beispiel.
In letzter Zeit bin ich total schlapp. Nichts mehr macht mir Spaß. Jedes Mal, wenn ich einen Arbeitsauftrag bekomme, würde ich am liebsten nach Hause gehen.
Eine Paraphrasierung könnte lauten: Sie haben keine Energie mehr, irgendetwas zu machen. Oder: Sie haben zu nichts mehr Lust. Sechstes Beispiel.
Im Moment bin ich voller Tatendrang. Alles, was ich anpacke, klappt. Ich habe große Lust, mich in das neue Projekt zu stürzen. Da kann ich zeigen, was ich kann.
Eine Paraphrasierung könnte lauten: Sie haben Erfolg und die Motivation, Ihr Wissen in Taten umzusetzen. Oder: Bei Ihnen klappt im Moment alles. Siebentes Beispiel.
Ich habe das Gefühl, dass die mich in meiner Abteilung nicht mehr mögen. Keiner spricht mehr mit mir. Irgendjemand muss hinter meinem Rücken schlecht über mich reden.
Eine Paraphrasierung könnte lauten: Sie glauben, dass jemand schlechte Stimmung gegen Sie macht und Sie von den Kollegen geschnitten werden. Oder: Sie sind der Meinung, dass die Kollegen Sie nicht mehr mögen. Achtes Beispiel.
Ich habe total gute Laune. Ich habe mir einen neuen Computer gekauft. Der kann 5-mal mehr als mein alter Computer. Jetzt kann ich endlich alles machen, auf was ich bisher verzichten musste. Ich könnte stundenlang neue Sachen ausprobieren.
Eine Paraphrasierung könnte lauten: Der neue Computer ist sehr viel schneller als Ihr Alter und Sie haben viel mehr Möglichkeiten. Oder: Sie können mit dem neuen Computer endlich alles machen, was bisher nicht möglich war.
Gut, gut. Ich glaube, die Beispiele haben mir geholfen, ein bisschen besser mit dem Paraphrasieren umzugehen. Aber ich bin jetzt richtig neugierig. Was ist denn mit den Statements los? Wie macht man denn das?
Nun, fangen wir wieder mit der einfachen Übersetzung an. Statement kommt aus dem Englischen und kann mit Feststellung oder Aussage übersetzt werden. Aber das ist ja erst die schlichte Übersetzung. Was ist damit gemeint? Das Grundprinzip des Statements ist folgendes: Die Äußerungen des Senders werden in seinen gefühlsbezogenen Inhalten zurückgespiegelt. Diese gefühlsbezogenen Inhalte können direkt oder indirekt angesprochen werden.
Was meinen Sie denn damit?
Zum Beispiel sagt eine junge Frau: Ich war gestern auf dem Abschlussball, aber das war nicht schön. Ich habe die meiste Zeit alleine herumgesessen. Was glauben Sie, was für Gefühle hat sie, wenn sie so etwas sagt?
Naja, glücklich sein wird sie darüber nicht.
Können Sie das noch etwas genauer sagen?
Na, ich könnte mir vorstellen, sie ist ziemlich geknickt oder enttäuscht oder vielleicht sogar ein bisschen verbittert. Ach nein, verbittert ist wohl doch ein bisschen zu stark. Aber ich glaube, dass sie wohl recht enttäuscht ist.
Ja, genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie ziemlich enttäuscht ist. Und ein gutes Statement könnte deswegen lauten: Sie sind sehr enttäuscht. Das heißt, Sie haben ein Gefühl, das der andere gar nicht direkt geäußert hat, von dem Sie aber den Eindruck haben, dass es bei ihm vorhanden ist, laut ausgesprochen und ihm damit die Möglichkeit gegeben, sich mit diesem Gefühl zu beschäftigen. Trifft es nämlich zu und die junge Frau war wirklich enttäuscht, dann wird sie es Ihnen bestätigen. Sei es durch einen Blick oder eine Geste, sei es durch ein gesprochenes Wort. Wenn Sie aber als Statement zum Beispiel gesagt hätten: Da sind Sie ganz schön sauer, es aber nicht genau Ihr Gefühl war, dann kann sie sagen: Nein, sauer war ich nicht, aber enttäuscht.
Na, ich finde, jetzt übertreiben Sie aber ein bisschen. So groß ist doch der Unterschied gar nicht zwischen enttäuscht und sauer sein.
Für Sie vielleicht nicht, aber vielleicht für die junge Frau. Und obwohl Sie ein falsches Statement benutzt haben, haben Sie ihr damit die Möglichkeit gegeben, über sich und über ihre Gefühle nachzudenken. Und dann hat sie Ihnen gesagt, dass es für Sie nicht das Gleiche ist. Vielleicht erinnern Sie sich. Genau das Gleiche hatten wir vorhin auch schon einmal beim Paraphrasieren.
Na gut, das habe ich verstanden. Aber Sie haben vorhin gesagt, gefühlsbezogene Inhalte können auch direkt angesprochen werden. Was meinen Sie denn damit?
Ja, manchmal werden Gefühle durchaus direkt angesprochen. Und dann ist es das Ziel eines Statements, einen ähnlichen Begriff zu finden, der den gefühlsmäßigen Zustand des Gesprächspartners treffend umschreibt.
Haben Sie hier mal ein Beispiel?
Ja, ich sage, weil ich es gleich konnte, haben mich alle bewundert und ich war ziemlich stolz auf mich. Was könnte man dazu sagen?
Na, nun kommen Sie mal wieder runter. So was Besonderes war es doch auch nicht.
Sie sind mir wirklich ein verständnisvoller Gesprächspartner. Sie sollen mich nicht fertig machen und meine Gefühle herunterspielen. Sie sollen mich ernst nehmen und mir zeigen, dass Sie mich verstehen. Das ist mir aber eben nicht deutlich geworden.
Aber das ist doch meine ehrliche Meinung. Ich finde, so was Besonderes war es doch wirklich nicht. Und für Sie als Psychologe, Sie haben doch gelernt, mit Menschen umzugehen.
Auch wenn das Ihre persönliche Meinung ist, haben Sie diese zu früh geäußert. Ich möchte Ihnen doch erst einmal zeigen, dass es wichtig ist, die Gefühle des anderen zu verstehen, ihm das zu vermitteln. Und dann können Sie immer noch Ihre persönliche Ansicht nachschieben. Ich will Ihnen nicht beibringen, wie man sich verstellt und mit seiner persönlichen Meinung hinter dem Berg hält. Andersherum, was ich Ihnen immer wieder zeigen will, ist, bevor Sie sich persönlich ins Gespräch mit Ihrer Meinung einbringen, müssen Sie doch sicher sein, dass Sie den anderen richtig verstehen. Und genau dazu dienen Paraphrasierung und Statements. Also noch einmal. Ich sage Ihnen, weil ich das gleich konnte, haben mich alle bewundert und ich war ziemlich stolz auf mich. Was glauben Sie, wie es mir dabei ging?
Vielleicht waren Sie sehr erfreut und begeistert und fanden sich im Augenblick ganz toll.
Naja, ganz toll fand ich mich nicht, aber die anderen Dinge, erfreut und begeistert, ja, ich glaube, das trifft ganz gut meine Gefühle. Finden Sie nicht auch, dass Ihre zweite Äußerung für das Gespräch viel konstruktiver ist als die erste?
Ja, ja, da haben Sie schon recht. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist verdammt anstrengend. Ich muss Ihnen ja einerseits ganz genau zuhören und andererseits mir gleichzeitig überlegen, was für ein ähnliches Gefühl ich Ihnen zurückspiegeln möchte. Ich kann ja so schnell gar nicht bewerten, wie ich das eigentlich finde.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Denn das Bewerten geht Ihnen gar nicht verloren. Aber eben erst, nachdem Sie mir inhaltliches Verständnis für meine Gefühle, für meine Empfindungen gezeigt haben.
Also wissen Sie, irgendwann reicht mir das bald. Sie reden die ganze Zeit von irgendwelchen Gefühlen, die wir haben, wenn wir mit anderen sprechen. Aber das Leben besteht doch nur ganz wenig aus Gefühlen. Wir Menschen sind doch kopfgesteuerte Wesen. Das unterscheidet uns doch von den Tieren.
Also ich möchte mich hier nicht mit Ihnen auf eine Grundsatzdiskussion, was unterscheidet den Menschen vom Tier, einlassen. Aber ich stelle gerade fest, ein wichtiges Faktum habe ich dann wohl noch gar nicht erwähnt, nämlich die Anteile von Gefühl und Verstand in unserer Kommunikation. In einer Vielzahl wissenschaftlicher Untersuchungen ist immer wieder nachgewiesen worden, und ich glaube übrigens auch Ihre ganz persönlichen Erfahrungen werden das bestätigen, weit, weit mehr als 50% der menschlichen Kommunikation läuft über eine gefühlsmäßige Schiene ab. Und der Sachaspekt einer Nachricht spielt eine viel kleinere Rolle, als man häufig glaubt.
Na gut, ich glaube Ihnen, wenn Sie das so sagen. Und jetzt werden mir auch manche Gesprächsverläufe viel verständlicher, wenn ich das akzeptiere, dass Gefühle oftmals eine größere Rolle spielen als die Sachinhalte.
Gut. Ich möchte jetzt wieder auf unsere Statements zurückkommen und noch einmal kurz wiederholen. In einem Statement werden die Empfindungen und Gefühle des Senders noch einmal angesprochen. Dadurch fühlt er sich emotional akzeptiert und verstanden. Er fährt dann in seinen Schilderungen fort. Das Gefühl, das hinter der Schilderung eines Problems oder einer Situation steht, kann oft auch aus den nichtsprachlichen Signalen des Gesprächspartners wie Körperhaltung, Kopfhaltung, Tonfall, Mimik und Gestik entnommen werden. Statements sollen es dem Sender erleichtern, über den Kern seines Anliegens zu sprechen.
Das war jetzt wieder eine ganze Menge Theorie. Haben Sie nicht wieder ein schönes Beispiel?
Aber ja doch. Ein Beispiel, das Sie schon kennen.
Die Auftragslage in der Firma sieht nicht gut aus. Und die Konkurrenz ist ziemlich stark.
Sie machen sich Sorgen?
Ja, und wenn es so weitergeht, kommt es zur Entlassung. Und ich bin als einer der Ersten dran, weil ich noch nicht so lange dabei bin.
Sie haben Angst?
Na klar. Aber das geht vielen aus der Abteilung so. Alle haben Angst. Deswegen wird der Konkurrenzkampf unter den Kollegen auch immer größer.
Das belastet Sie.
Ja, ich finde das furchtbar. Ich habe mich doch bisher gut verstanden mit den Kollegen. Und jetzt ertappe ich mich dabei, wie ich nur noch auf meinen eigenen Vorteil achte. So kenne ich mich gar nicht. Also, das hätte ich früher nie gemacht.
Das beschämt Sie ein wenig?
Ja. Ich kann so nicht weitermachen. Ich muss einen anderen Weg finden.
Es kann übrigens durchaus vorkommen, dass eine Äußerung, zum Beispiel »Sie machen sich Sorgen«, interpretierend oder auch wertend gemeint sein kann.
Halt. Hier widersprechen Sie sich aber. Mhm. Sie haben mir doch erst vor ein paar Minuten erklärt, dass Interpretieren ein Gesprächsstörer ist. Mhm. Und jetzt sagen Sie sogar, dass ich ruhig interpretieren kann. Na, was ist denn nun richtig? Was soll ich denn nun machen?
Sehr gut, die Frage. Wann ist Interpretieren ein Gesprächsstörer und wann ein Förderer, ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Nun, vielleicht kann ich ganz allgemein erstmal sagen, immer dann, wenn das Interpretieren das Gespräch in eine Richtung lenkt, die der Zuhörer will und nicht in die, die der Gesprächsführer möchte, dann ist es ein Störer. Nehmen wir doch nochmal das Beispiel von vorhin, beim sechsten Gesprächsstörer, dem Interpretieren. Das Gespräch begann folgendermaßen.
Ich habe Probleme mit einem Mitarbeiter. Gestern wollte ich mit ihm ein Gespräch führen, aber er ist mir ausgewichen.
Er vertraut Ihnen wohl nicht.
Damit deutlich wird, was ich meine. Vielleicht mal der gleiche Gesprächsbeginn mit interpretierendem Statement.
Ich habe Probleme mit einem Mitarbeiter. Gestern wollte ich mit ihm ein Gespräch führen, aber er ist mir ausgewichen.
Sie machen sich Gedanken, warum er Ihnen aus dem Weg gegangen ist. Sie verstehen es nicht.
Haben Sie den Unterschied bemerkt?
Ich glaube ja. Im ersten Fall spekuliert der Zuhörer über die möglichen Hintergründe und im zweiten Fall versucht er, sich in die Gefühlswelt des Senders hineinzuversetzen.
Genau richtig. Und dabei...
Halt. Moment, mir fällt gerade noch etwas ein. Mhm. Beim ersten Beispiel finde ich den Satz, er vertraut Ihnen wohl nicht, auch sehr stark wertend. Das klingt sehr moralisierend, aber im zweiten Beispiel ist das überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Der Zuhörer spielt sich nicht zu einer moralischen Instanz auf, sondern versucht, den anderen besser zu verstehen. Er bleibt sozusagen in der Gedankenwelt des Senders. Ja, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Interpretieren, wenn man sich vom Sender entfernt, ist eher ein Störer. Interpretieren, wenn man sich in den Sender hineinversetzt, eher ein Förderer.
Sehr gut. Das haben Sie sehr anschaulich formuliert. Ich denke auch, das ist der entscheidende Unterschied. Wobei ich aber gerne gestehen möchte, dass es da Grauzonen gibt, wo das eine, wenn das andere, übergeht. Aber ich bin ganz sicher, je häufiger Sie die besprochenen Gesprächstechniken üben, desto souveräner werden Sie im Umgang werden. Und desto sicherer können Sie den Gesprächsstörer interpretieren, vom Gesprächsförderer Statements bilden, mit interpretieren unterscheiden. Zurück zu den Statements. Sie wollen doch bestimmt wieder ein paar Übungen machen, um sich in der Technik der Statements zu verbessern.
Na, wenn Sie einige Beispiele haben, dann will ich sie gerne machen.
Fein. Sie werden gleich 8 Beispiele nacheinander hören und Sie sollen in der anschließenden Pause versuchen, mit guten Statements zu erwidern. Erstes Beispiel.
Ich hatte einen Auftrag von meinem Chef. Ich habe sehr viel Arbeit in diesen Auftrag investiert. Ich wollte es besonders gut machen. Und gestern sagt er mir, dass das ganze Projekt nicht mehr läuft. Die ganze Arbeit war umsonst.
Ein Statement könnte lauten, Sie sind enttäuscht. Oder Sie sind traurig. Oder Sie sind verärgert. Zweites Beispiel.
Ich habe einen Praktikumsplatz bekommen. Ich hätte nie gedacht, dass es gerade bei dieser Firma klappt. Da wollen so viele hin. Und mich haben sie genommen.
Ein Statement könnte lauten: Sie freuen sich. Oder? Sie sind überrascht. Oder? Sie sind stolz auf sich. Drittes Beispiel.
Ich hatte letzte Woche einen Kunden, der eine Reklamation hatte. Das war aber bereits außerhalb der Garantiezeit. In solchen Fällen tauschen wir das Gerät nicht mehr um. Der Kunde wurde ziemlich wütend. Und dann kommt der Filialleiter dazu und meint, es wäre gar kein Problem, das Gerät umzutauschen. Ich habe nur noch die Zähne zusammengebissen.
Ein Statement könnte lauten: Sie sind mächtig verärgert. Oder: Das regt Sie auf. Oder: Sie fühlen sich bloßgestellt. Viertes Beispiel.
Wir haben einen Lehrer, der wahnsinnig viele und schwere Hausaufgaben aufgibt. Wir sind alle überfordert damit. Wir haben dann beschlossen, ihm das zu sagen. Ich bin der Klassensprecher und habe diese Aufgabe übernommen. Und als der Lehrer fragte, ob es allen so geht, hat keiner zugestimmt.
Ein Statement könnte lauten: Du fühlst dich allein gelassen. Oder: Du bist wütend. Oder: Du fühlst dich betrogen. Fünftes Beispiel.
Ich arbeite nun seit 10 Jahren in dieser Abteilung. Ich habe immer sehr gute Arbeit geleistet. Seit einem Jahr ist ein neuer Kollege da. Und nun ist der befördert worden. Ich hocke immer noch auf der Stufe von damals. Das ist total unfair.
Ein Statement könnte lauten: Sie fühlen sich übergangen. Oder: Das macht Sie wütend. Oder: Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Sechstes Beispiel.
Morgen muss ich die Arbeitsergebnisse unserer Projektgruppe vor der Geschäftsleitung präsentieren. Hoffentlich geht da nichts schief. Eigentlich bin ich gut vorbereitet, aber es kann ja immer etwas Unvorbereitetes passieren. Andererseits haben wir tolle Ergebnisse vorzuweisen.
Ein Statement könnte lauten: Sie sind aufgeregt. Oder: Sie sind unsicher. Oder: Sie haben Bedenken. Siebentes Beispiel.
Der Chef hat heute so eine eigenartige Andeutung gemacht. Und dabei hat er ziemlich ernst ausgesehen. Er möchte mich morgen sprechen. Ich überlege schon die ganze Zeit, was ich falsch gemacht habe. Aber mir fällt nichts ein.
Ein Statement könnte lauten: Sie sind verunsichert. Oder: Das beschäftigt Sie. Oder: Das belastet Sie. Achtes Beispiel.
Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Ich habe über 50 Bewerbungen abgeschickt. Dabei bin ich nicht einmal zu einem einzigen Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Das Arbeitsamt kann mir auch nicht gerade Hoffnung machen. Ich glaube, ich werde nie einen Job bekommen. Weiter Bewerbungen schreiben hat doch auch keinen Sinn mehr.
Ein Statement könnte lauten: Sie haben keine Hoffnung mehr? Oder: Sie sind verzweifelt? Oder: Sie sind mutlos? Das haben Sie wirklich gut gemacht. Ich glaube, Sie haben den Unterschied von Gesprächsstörern und Gesprächsförderern genau verstanden. Wenn Sie das nächste Mal Gesprächsrunden im Fernsehen oder im Radio oder beim Geburtstag oder bei anderen Anlässen verfolgen, dann werden Sie erkennen, wie wenig wir oftmals aufeinander eingehen und wie häufig wir aneinander vorbeireden. Vielleicht zum Schluss noch eine allgemeine Bemerkung. Sie haben in den vergangenen 30 Minuten zwei grundsätzliche Gesprächstechniken kennengelernt, die ein Gespräch positiv beeinflussen können. Aber das ist alles vielleicht noch ein wenig ungewohnt für Sie. Und vielleicht machen Sie auch noch hin und wieder einen Fehler. Das ist überhaupt nicht schlimm. Sie werden sehen, durch häufiges Üben, durch häufiges Anwenden von Paraphrasen und Statements werden Sie immer sicherer und souveräner werden. Es ist hier wie beim Sport. Nehmen Sie das Tennisspielen. Sie haben einen bestimmten guten Schlag, Ihren Paradeschlag. Den setzen Sie doch auch nicht jedes Mal ein, sondern immer nur dann, wenn er in den Spielverlauf gerade reinpasst. Wenn Sie am Anfang noch üben, werden Sie ihn öfter einsetzen, auch wenn es nicht immer passt. Und Sie werden gerade am Anfang auch den Ball öfter verschlagen. Aber mit der Zeit und mit der Übung werden Sie immer sicherer in der Beherrschung dieses Schlages. Und später werden Sie ihn genau richtig einsetzen. Ganz ähnlich ist es mit den Gesprächsförderern. Am Anfang wird es noch ziemlich ungewohnt sein. Und Sie sollten sich auch nicht die schwierigsten Gespräche und Gesprächspartner suchen, um es hier am Anfang zu üben. Genau wie beim Tennis. Aber je mehr Sie üben, desto besser und sicherer werden Sie im Einsatz der Gesprächsförderer und in der Vermeidung der Gesprächsstörer. Wir wollten Sie für die Gesprächsförderer und Störer sensibler machen, um die wichtige Kompetenz, richtig zuhören zu können, zu verbessern. Sie haben nun, besonders mit den Techniken der Gesprächsförderer, den Schlüssel zum Verständnis und manchmal auch zum Herzen des anderen in der Hand. Gebrauchen Sie diesen Schlüssel verantwortungsbewusst, das heißt, den jeweiligen Menschen und Situationen angepasst und angemessen. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihren nächsten Gesprächen.